rückblickend lange Zeit, wenn so richtig gemerkt habe, ich meine 20 Jahre, wir waren ja damals auch noch nicht so alt, nicht? Und jetzt sind wir eigentlich auch nicht so viel. Also wirklich alt bin ich mir dann vorkommen, wie muss ich Ihnen den Herrn jetzt kurz persönlich vorstellen, ja? Der Mann mit der Kamera, ja? Er wurde geboren, wie das ist geboren wurde, ja? Aber wie ich ihn dann gesehen habe heute, habe ich mir gedacht, na Scheiße, das ist wirklich 20 Jahre schon viel, gell, wenn man sich das anschaut. Simon Sommerhuber, der Sohn von Sabine Sommerhuber, Gründungsmitglied und immer noch Kollegin am Institut, ist der Einzige, der hier die Erlaubnis hat, herumzurennen und zu fotografieren. Ja, also sonst, wenn es geht, nicht. 20 Jahre ist, hat auch viel mit viel Arbeit zu tun. Finden seit 20 Jahren Einzelpaar Familientherapie am Institut statt. Das ursprüngliche Team hat sich verändert. Eine Kollegin, wo ich mich besonders freue, dass sie heute auch hier ist, ist in Pension gegangen, Barbara Ragautz. Ganz schön, dass du heute da bist. Eine weitere Kollegin, die einmal lang bei uns war, Sabine, wo ist denn die Sabine?
Da vorne.
Sabine Völkel-Kernstock war Kollegin am IST und ist auch heute hier. Manche sind gekommen, sind wieder gegangen. Neue sind auch dazugekommen, so die Carmen zum Beispiel und der Herbert. Die Uschi ist noch draußen und teilt aus, sind die Neuesten. Die Lore kommt erst nachher, die sitzt nur am IST und leitet alle weiter, die dort sind. Man muss auf alles gefasst sein. Sie werden heute am Fest vielleicht noch ein bisschen mehr hören. Es gibt, ich kann es Ihnen verraten, damit Sie nicht geschockt sind, nur einen ganz einen kurzen offiziellen Teil am Fest. Sonst wird nur gefeiert. Ja? Also es wird nur gemütlich und locker zu, aber so einen kurzen Input müssen wir machen zum Anlass. Ich sage jetzt gar nichts dazu, wenn es interessiert, im Programm, das den Unterlagen beiliegt, ist auch nachzulesen, was wir alles gemacht haben in den 20 Jahren. Das führt eigentlich schon hinüber zur Jubiläumsfachtagung und zu dem Titel, der für uns drei, also ja, Carmen, der Herbert und ich sind auch das Tagungsteam. Die Namen brauchen Sie sich nicht merken, uns erkennt man, wir sind die drei mit den kleinen Augen. Rot, zuerst hat irgendwer zu mir gesagt, du hast rote Augen. Also wir sind die, die die letzten Nächte nicht viel geschlafen haben und freuen uns, dass jetzt losgeht. Das Tagungsthema werdet ihr beide noch kurz ausführen.
Ja, danke Stefan. Am Beginn wollen wir Ihnen was darüber erzählen, wie es zu dieser Tagung störungsspezifisches Wissen und Nutzen für die systemische Therapie gekommen ist und was uns da wichtig ist. Können Sie mich auch hinten gut hören? Ja. Der Ausgangspunkt für uns ist, dass wir auf zwei Ebenen am psychotherapeutischen Wissen interessiert sind. Einerseits die Therapien, die wir anbieten und andererseits die Seminare, die Fortbildung. Das heißt, wir sind an praxisorientiertem Wissen interessiert, das auch verallgemeinerbar und vermittelbar ist. Und da hat sich in den Jahren viel an Erfahrung angesammelt. Ich persönlich arbeite jetzt das fünfte Jahr am Institut für Systemische Therapie und für manche von uns sind es schon 20 Jahre. Diese Erfahrungen, da geht es teilweise um therapeutische Techniken wie Externalisieren von Problemen, Internalisieren von Lösungen, aber es geht auch um Erfahrungen mit bestimmten Störungen, also Angststörungen, Essstörungen, Depression, Burnout. Und da sind wir dann schon mittendrin in der Frage nach der Relevanz von Störungswissen. Denn diese pragmatische Frage, wie wir hilfreiche Therapie und hilfreiche Fortbildung anbieten können, die berührt dann natürlich auch grundsätzliche Fragestellungen, die uns beschäftigen. Wir haben das immer wieder gemerkt, dass wir damit dann auch so Paradigmen des systemischen Denkens in die Quere kommen, die jetzt bei uns allen systemisch denkenden Menschen verankert sind. Eben zum Beispiel diese Frage, wie können wir die Kybernetik zweiter Ordnung mit unseren Erfahrungen in Sachen Störungswissen vereinbaren? Wie gehen wir mit diesen Erfahrungen um? Ist das diese Hinwendung zu Störungsbildern ein Rückschritt in die alte Kybernetik erster Ordnung? Ist das ein Überschätzen der Steuerbarkeit von Systemen, ein Überschätzen von Expertinnenwissen? Denn die Kybernetik zweiter Ordnung stellt ja gerade Diagnosen, objektivierte Beschreibungen, Interventionen in Frage. Sollen wir jetzt trotzdem Interventionen entwickeln, die sich in unserer Praxis als hilfreich erwiesen haben? Wie sieht es mit dieser Haltung des Nichtwissens aus? Diese beiden Annahmen, eine Grundhaltung des Nichtwissens und ein Expertinnenwissen, Störungswissen, sind das einander widersprechende, konkurrierende Ansätze, stehen die einander gegenüber. Wir sind in unserer internen Diskussion da auch von der deutschen Debatte beeinflusst worden. 2006 haben Arist von Schlippe und Jochen Schweizer ein Buch herausgebracht, das Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung, das störungsspezifische Wissen. Zweiter Band, nach 10 Jahren, 10 Jahre nach dem ersten Band. Und die Autoren haben da zusammengetragen, was innerhalb der systemischen Therapie an Wissen über Störungsbilder verfügbar ist. Sie haben sich dabei an der ICD-10-Diagnostik orientiert und den Bildern von Störungen, mit denen sie jeweils beginnen, bewährte Techniken, Methoden und Interventionen gegenübergestellt. Als Unterstützung, als Entstörung, das heißt die Kapitel, manche werden das Buch kennen, sind immer eingeteilt in Störungsbilder, Beziehungsmuster und dann Entstörungen. Und dieses Buch, das ja eine Entstörung hätte sein sollen, hat aber die deutschsprachige systemische Szene verstört. Das war die Rede in der Diskussion vom faustischen Pakt mit dem Teufel, vom Sündenfall, das Buch als Sprengstoff, eine Zäsur und den Rückschritt für das systemische Denken. Wenn man das jetzt von unserer österreichischen Perspektive aus sieht, dann ist ein Hintergrund auch, dass damals, 2006, die deutschen Kolleginnen und Kollegen um die Anerkennung durch die Kostenträger gekämpft haben, dass es sehr wichtig war, auch in diesem System der Medizin im weitesten Sinne im Gesundheitswesen erfolgreich zu sein. Und der Vorwurf war, dass mit dem Störungswissen der Krankheitsbegriff verfestigt wird und damit ein zentrales Anliegen der systemischen Therapie über Bord geworfen wird. Denn in der systemischen Therapie sollte es ja gerade darum gehen, diesen Krankheitsbegriff zu überwinden. Nach Jürgen Hagens zum Ja, und es gibt auch österreichische Ausläufer dieser Debatte. Der Stefan Geierhofer, den Sie gerade gesehen haben, wollte in der ÖAS, in der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für systemische Studien und systemische Therapie, einen Schurfix zu einem sehr polemischen Thema abhalten. Die Kybernetik 2 ist tot, es lebe die systemische Therapie. Und diese provokante Idee wurde dann verändert von der ÖAS und der neue Beitrag, der neue Titel war, sollen wir wieder wissen, wo es lang geht? Expertinnen wissen in der systemischen Therapie. Und es wurde nicht nur die Fragestellung verändert, sondern man hat diesem Verkünder der Todesanzeige auch Verfechter der Kybernetik 2 beigestellt und auch vermittelnde Lehrtherapeuten und Therapeutinnen, die zwischen den beiden Positionen vermitteln. Das hat jetzt auf uns ein bisschen so gewirkt, wie wenn es da Angst gibt, dass dieses Ruder der systemischen Therapie, wohin die in Österreich hinsteuert, jetzt herumgerissen werden soll, dass es mehr in Richtung Störungswissen und weniger in Richtung Lösungswissen geht. Und da gab es massive Bedenken, dass man ein anderes Sprachbild war, dass man den siamesischen Zwilling der systemischen Therapie, die Kybernetik 2, doch nicht einfach so zurücklassen oder über Bord werfen. Unser Eindruck dabei ist, dass es da in Österreich nicht so sehr um Lösungswissen und Störungswissen geht, sondern dass dieser Unterschied, diese Gewichtung von Expertinnenwissen sehr wichtig ist. Wie legitim ist spezifisches Expertinnenwissen? Auch die Begriffe Kybernetik 2 und Konstruktivismus werden unterschiedlich definiert, aber uns geht es ja nicht um diese theoretische Debatte in den zwei Tagen. Eines ist vielleicht noch wichtig zu sagen, beim Störungswissen gibt es generell im Allgemeinen zwei Ebenen. Das spezifisch-systemische Störungswissen und Störungswissen, das auf andere Therapieschulen oder zum Beispiel auf klinische Psychologie zurückgeht. Also zum Beispiel systemisches Störungswissen, ein Zusammenhang zwischen bestimmten Familienmustern und Pathologien. Und ein allgemeines Störungswissen wären Erkenntnisse aus der klinischen Psychologie beispielsweise. Und in unserer Debatte, aber auch in dem Buch von Schlippe und Schweizer, geht es um beide Ebenen, um hilfreiches Wissen aus dem systemischen Feld, aber auch anderes hilfreiches Störungswissen. Jetzt gibt es interessanterweise in der ganzen Welt Systemikerinnen, die meinen, Kybernetik 2 und Störungswissen sind vereinbar. Und einige prominente Vertreterinnen haben wir auch zu der Fachtagung eingeladen aus Ungarn, Italien, Japan, Deutschland. Möglicherweise ist im deutschen Sprachraum das Störungswissen besonders lange kritisch gesehen worden. In den USA zum Beispiel ist nach dem Boom von diesen erkenntnistheoretischen Positionen und dieser Kritik am Expertinnenwissen ist bereits früher versucht worden, bereits in den 90er Jahren, Expertinnenwissen und dieses Mitreflektieren der Beobachterreflexion der Beobachterposition zu verbinden. Was ist jetzt das Problematische am Störungswissen? Die Kybernetik zweiter Ordnung, zum Beispiel nach Heinz von Förster, beschäftigt sich mit dem Beobachten als selbstreflektive Wechselwirkung. Das heißt, die Kybernetik zweite Ordnung hat diese Idee vom Expertinnenwissen relativiert. Alles Gesagte wird immer von einem Beobachter gesagt. Der Beobachter beobachtet sich selbst in Beziehung zu anderen und ist aber auch ein Teil des Systems. Das heißt, alles, was wir über Störungen formulieren, sehen wir immer durch die beteiligte Brille eines involvierten Beobachters. Und deswegen sollte Störungswissen kritisch hinterfragt. Störungswissen kann zu Verallgemeinerungen verleiten. Kurt Ludewig zum Beispiel warnt vor dem simplizistischen Sog. Das ist ein Sog, den das Störungswissen ausübt. Das kann zu vereinfachenden Erklärungen, zu unpassenden linearen Ursache-Wirkungsketten führen. Das heißt, man kommt zu einer normativen Generalisierung, die Bedeutung von Kontext, von Konstruktion geht verloren. Auch die Beziehungsebene könnte in der therapeutischen Arbeit aus den Augen verloren werden. Das heißt, die Gefahr liegt darin, dass wir unseren Klientinnen und ihren Anliegen durch diese Scheuklappen eines simplifizierenden Störungswissens nicht mehr gerecht werden. Damit habe ich versucht, in knappen Worten zusammenfassend das Problematische am Störungswissen zu präzisieren, und meine Kollegin Carmen Unterholzer wird uns was erzählen, wofür das Störungswissen jetzt gut ist und welche Chance wir im Störungswissen sehen. Bitte, Carmen.
Dankeschön. Wissen ist ja keine vom Erkenntnisprozess unabhängige Größe. Es ist im Auge zu halten, wie es zustande kommt. Und Störungswissen ist dann nicht gefährlich, wenn wir im Hinterkopf behalten, dass ihm alle Wirklichkeitsannahmen, alle Wirklichkeitsbeschreibungen beobachterabhängige Konstruktionen sind. Wir definieren deshalb Störungswissen in guter systemischer Manier als Landkarte, wissend, dass sie nicht die Welt ist. Also im Sinne von Weizen, the map is not a territory. Wenn wir unsere Erfahrungen mit Störungen nicht als endgültig abgesichertes Wissen, sondern als Sammlung von Ideen, als Sammlung von Konzepten definieren, kann uns Wissen nützlich sein. Es kann einen passenden Rahmen für unsere Handlungen bieten. Es kann uns beim Formulieren von Hypothesen helfen. Es kann uns Orientierung geben und uns absichern gegen die Tendenz, alle unsere Klientinnen über einen Kamm zu scheren. Störungswissen kann uns Zuversicht geben und es kann die Verständigung untereinander fördern. Fördern in dem Sinne, dass wir als systemische Praktikerinnen und Praktiker im klinischen Feld überleben können, dass wir uns sprachlich und begrifflich an das Gesundheitssystem andocken. Dabei dürfen wir allerdings nicht vergessen, dass es nicht wir alleine mit unserem Wissen über den Erfolg von Maßnahmen entscheiden. Es ist die Art und Weise, wie unsere Bemühungen bei unseren Klientinnen ankommen, beziehungsweise wie sie zu ihnen passen. Es geht also um ein behutsames und um ein klientenbezogenes Einbeziehen von Störungswissen. Wir haben uns in der Auseinandersetzung gefragt, wie können wir Störungswissen in die systemische Therapie integrieren? Wir haben nach Modellen gesucht und wir haben drei Ideen gefunden, die wir erwähnenswerte. Wir haben mehrere gefunden, aber drei möchten wir kurz erwähnen. Drei Ideen, wie man das Störungswissen in die systemische Therapie integrieren könnte. Kurt Ludewig hat bereits vor 7 Jahren sinnvolle Differenzierung ins Spiel gebracht. Er hat den therapeutischen Prozess unterteilt in zwei unterschiedliche Phasen. In die intensive, akute Problemlinderung und in die extensive, ressourcenbezogene Problembewältigung. Und Ludewig sagt, dass bei der Problemlinderung störungsspezifisches Wissen unerlässlich sei. Bei der Problembewältigung hingegen gehe es um den von Förster formulierten ethischen Imperativ, also Zitat, handle stets so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeit größer wird. Eine zweite Idee, Störungswissen in die systemische Therapie zu integrieren, fanden wir bei Ulrike Bors. Sie definiert die Haltung des Nichtwissens als eine fragende Haltung. Eine fragende Haltung auf dem Boden eines Wissens darum, was es alles gibt. Sie bezieht sich da hauptsächlich auf familiensoziologisches und entwicklungspsychologisches Wissen. Wir ergänzen störungsspezifisches. Wir können auch mit Schweiz und Schlippe sprechen, die sagen, systemische Therapeutinnen und Therapeuten sollten ihr störungsspezifisches Wissen für sich reklamieren, sich seiner immer wieder kritisch vergewissern und es nutzen. Vielleicht ist genau das die Herausforderung in dieser Diskussion, also mit Störungswissen so umzugehen, dass daraus keine reduktionistischen Konzepte entstehen, keine trivialisierenden Herangehensweisen. So sind auch die nun folgenden Vorträge zu verstehen. Also sie bieten keine objektive Wahrheit, sondern einen möglichen Rahmen, eine mögliche Brille. Wichtig ist es, die Annahmen immer wieder systemisch zu verflüssigen, sie selbstreflexiv in Frage zu stellen, sich zu fragen, was es bedeutet, von diesen Annahmen auszugehen und nicht von anderen und was diese Annahmen verhindern. Wir formulieren so Störungswissen als Arbeitshypothesen, die wir auch verwerfen können, die wir auch immer wieder verwerfen müssen im Sinne von, es könnte auch anders sein. Soweit unsere Überlegungen zum Thema der Tagung, zu den Fragen, die sich für uns gestellt haben. Um einer Antwort näher zu kommen, wollen wir in dieser Tagung praxisorientiertes und therapiepragmatisches Wissen sichtbar machen. Also es geht uns nicht hier um eine Diskussion pro und contra Störungswissen. Es geht uns vielmehr um die Präsentation eines Ausschnitts dessen, was es an Störungswissen gibt. Was es in Österreich an Störungswissen gibt, was es aber auch außerhalb von Österreich gibt an Störungswissen. Und deshalb haben wir auch uns sehr um Referenten und Referentinnen aus dem Ausland bemüht. Das große Interesse an unserer Tagung, Stefan hat es bereits erwähnt, also die Warteliste war eine sehr, sehr lange, zeigt nicht nur, dass es Thema von großem Interesse ist, sondern wir glauben eben auch, dass das störungsspezifisches Wissen in der systemischen Therapie neu gewichtet werden muss.